Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin heute etwas im Zeitdruck, das heißt, ich werde heute nur eine halbe Stunde lesen. Ich habe um 10 Uhr eine Sitzung irgendwo in der Stadt. Wird da auch zu spät kommen, aber dann ist es in gewisser Weise ein Kompromiss. Also heute nur eine halbe Stunde. Und das Zweite, was ich ankündigen möchte, ist, dass in der nächsten Woche die Vorlesung ausfällt, weil in der nächsten Woche der große Kongress in Meran ist. Ich bin Sprecher des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesapothekerkammer und einer der Organisatoren dieses Kongresses und muss einfach da sein, ganz davon abgesehen, dass ich auch einen Vortrag dort halten werde. Also nächste Woche keine Vorlesung und dann in 14 Tagen sehen wir uns dann wieder. Gut, wir haben uns über Vererbung, meine Damen und Herren, wir haben uns über Vererbung unterhalten und haben dies erarbeitet uns an Modellsystemen, an der Erbse, an Drosophila melanogaster und dann schließlich auch an der Bäckerhefe Saccharomyces cerevisiae. Und da wir hier Pharmazie und nicht Genetik studieren, wollen wir uns jetzt angucken, wie sich das alles darstellt im Krankheitssetting bei Menschen. Und wir hatten schon in der letzten Woche damit begonnen, hier diesen dominanten Erbgang zu besprechen. Hier nochmal die Symbolik, Quadrate sind männlich, Kreise ist das Symbol für die Frauen und ausgezeichnet ist, also vollgemalt rot, ist ein krankes Mitglied dieses Stammbaums. Nun, der dominante Erbgang, wie gesagt, zeichnet sich dadurch aus, dass der Träger oder die Trägerin tatsächlich auch krank sind. Ja, das sehen Sie hier. Hier hat eine weibliche Trägerin, die auch krank ist. Und die haben jetzt Kinder bekommen hier, ein ganzer Stammbaum. Und Sie sehen, in jeder Generation, also wenn genügend Nachkommen da sind, das ist natürlich die Voraussetzung, dann kann man damit rechnen, dass in jeder Generation hier eine Erkrankung auftritt. Das heißt, die Betroffenen wissen um ihr Problem. Natürlich ist das ein statistisches Problem, denn es gibt auch Gesunde, auch bei den Nachkommen hier. Ja, da zum Beispiel ist ein gesundes Mädchen geboren worden, hier ein gesunder Junge. Also, aber das Problem ist als solches bekannt. Nun, was ist typisch für diesen dominanten Erbgang? Auch heterozygote Träger sind krank. Kranke Personen kommen praktisch in jeder Generation vor, vorausgesetzt es sind ausreichend Kinder da. Es ist unabhängig vom Geschlecht und gesunde Nachkommen können das Allel nicht weiter vererben. Gesunde Nachkommen sind keine Träger. Wären sie Träger, wären sie krank. Ne? Das ist das besondere Kriterium hier. Wir wollen uns Krankheiten anschauen. Es sind Gott sei Dank seltene Krankheiten, muss man sagen, weil sie eben durchschlagen. Hier gilt das Sicherheitssystem der Diploidie nicht, ja, das darin besteht, dass sozusagen alles doppelt ist. Für den Fall, dass beim Auftreten eines Defekts das zweite Chromosom, das zweite Allel sozusagen die Aufgabe übernimmt, das gilt hier nicht, das defekte Allel bestimmt den Phänotyp. Also automal dominant vererbt ist zum Beispiel Chorea Huntington. Das ist eine schwere Krankheit, kennen Sie das, haben Sie schon mal von gehört? Ja, ne? Der Veit-Stanz heißt das auch. Und diese Krankheit ist deshalb so problematisch, weil sie erst relativ spät sich phänotypisch ausprägt. Das heißt, über viele Jahre, bis zu 40 Jahren, sind diese Patienten scheinbar gesund, muss man sagen, und werden dann sehr schnell sehr krank. Das ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Es kommt zur Degeneration des zentralen Nervensystems. Die Patienten verlieren ihre Koordinationsfähigkeit, daher auch der Name Veit-Stanz. Sie werden unkoordiniert und versterben dann sehr schnell, eine wirklich schwere Krankheit. Die Häufigkeit liegt bei 1 zu 10.000 bis 1 zu 20.000 pro Geburt. Also eine Geburt, ein Kranker in 10.000, 10 bis 20.000 Geburten. Und man kennt mittlerweile die molekulare Pathologie, das genetische Prinzip zumindest sehr genau, auch die molekulare Pathologie, die dadurch ausgeprägt ist, und ist sehr häufig bei diesen Krankheiten, dass es hier zu sogenannten Trinukleotid-Expansionen kommt. Das heißt, wir haben noch nicht über Gene gesprochen, aber wenn Sie sich ein Gen vorstellen, ja, ein genetisches Wort vorstellen, dann ist dieses genetische Wort ja dadurch charakterisiert, zunächst einmal, dass es von zwei Kontrollregionen eingeschlossen ist, dem Promotor und dem Terminator. Das sind die Schalter, die kontrollieren, wann dieses Gen abgerufen wird. Das Gen selber besteht aus kodierenden Bereichen, darüber hinaus auch aus Introns, die sollen uns jetzt mal nicht interessieren, sondern die kodierenden Bereiche, die dann zu einer Messenger-RNA abgelesen werden. Und diese Messenger-RNA wird dann translatiert zum Protein. Diese Messenger-RNAs, zum Beispiel von diesem Gen hier, sind am Ende, am Dreistrichende, das Dreistrichende ist immer das Ende, ja, es gibt auch ein Fünfstrichende, das ist der Anfang, ist ein bisschen komisch, ne? Haben wir letzte Woche auch schon mit den Komplementationsgruppen, war auch nicht so ganz logisch, ne? Aber das Dreistrichende, wirklich das Ende, das ist heterogen in der Länge. Hier gibt es solche CAG-Wiederholungseinheiten. Es werden immer Triplets, also eine Aminosäure, das Coding-Potenzial für eine Aminosäure, in unterschiedlicher Länge kann es hier vorliegen. Das Gen heißt IT15, ist nicht so wichtig. Und dieses CAG kodiert für die Aminosäure Glutamin, sodass am Ende dieses Proteins ein Polyglutaminrest steht. Also viele Glutaminaminosäuren hängen hintereinander. Und normal ist, wenn hier zwischen 9 und 35 Glutaminreste am Ende dieses Proteins hier sich befinden. Wenn das mehr sind, ab 37, wird die ganze Sache pathologisch. Je mehr das sind, umso schlimmer prägt sich diese Krankheit aus. Also der Zeitpunkt des Auftretens und die Schwere der Krankheit korrelieren eben mit dieser Repeat-Zahl. Und je nachdem, wer das Gen vererbt, der Vater oder die Mutter, wie gesagt, das ist nicht sexgebunden, können beide Elternteile vererben, ist es so, dass die paternale Vererbung oft eine schwerere Ausprägung der Krankheit darstellt. Aber diese Krankheit, wie gesagt, ist tödlich und es gibt keine Therapie. Aus diesem Grund ist auch die Diagnostik dieser Krankheit ein Riesenproblem. Wie gesagt, die Betroffenen wissen von dem Problem, weil in jeder Generation der Onkel, die Tante, vielleicht der Bruder, Schwester oder irgend sowas, die Großmutter sind an dieser Krankheit gestorben, kommt in jeder Generation vor. Und natürlich weiß man das zunächst einmal nicht. Es ist theoretisch möglich, aber eben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und da die Krankheit mit 40 ungefähr ausbricht, bedeutet das natürlich, dass ein Betroffener oder eine Betroffene durchaus Kinder bekommen kann, ja, bis 40, und unter Umständen diese Veranlagung weitervererben kann. Deshalb ist diese Diagnostik für die Lebensplanung eine enorm wichtige, einmal für die eigene Lebensplanung, aber sicherlich auch für die Planung der Nachkommen, mit enormen Konsequenzen. Also hier muss man eine sehr strikte genetische Beratung machen, weil das ist ein echter Schlag, sozusagen ein Schicksalsschlag, wenn man diese Diagnose bekommt. Ne? Die bekommt man in einem gesunden Stadium und man weiß hundertprozentig, dass man krank wird. Und zwar todkrank. Keine kausale Therapie. Normalerweise vermeidet man Diagnosen dann, wenn keine Möglichkeit zur Reaktion da sind, zur Intervention. Das heißt, eigentlich würde sich die Diagnostik dieser Krankheit ausschließen. Aber wie gesagt, zum einen wissen die Betroffenen, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sie selbst betroffen sein können. Und zum anderen ist es eben das Weitergeben der genetischen Information, wenn sie Kinder bekommen wollen, dass hier einen starken Druck sozusagen ausübt, tatsächlich über das Schicksal Bescheid zu wissen. Schwere Krankheit. Relativ selten, aber kommt natürlich vor, auch in Deutschland. Die nächste Krankheit, autosomal dominante Erbkrankheit, ist die myotone Dystrophie. Die kommt ungefähr in einer Frequenz von 1 zu 8.000 vor. Auch hier wiederum diese Trinukleotid-Expansion, in diesem Fall CTG, Wiederholungseinheiten an diesem MDY1-Gen. Normal sind 5 bis 35 solche Triplet-Einheiten oder Aminosäuren-Äquivalente, wenn Sie wollen. Pathologisch wird es ab 37, können Sie sehen hier, das geht bis 4.000, also riesige Schwänze, die da hinten dran hängen. Ist eine allgemeine Muskelschwäche, Gesichtslähmung, sexunabhängig. Wir haben beim letzten Mal schon eine andere Muskelerkrankung angesprochen, die geschlechtsabhängig war, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Dies ist die myotone Dystrophie, die sich vor allen Dingen in Gesichtslähmungen äußert und so weiter. Hier auch keine kausale Therapie möglich. Nun, wenn Sie gefragt würden, das ist natürlich nicht Ihre Aufgabe, sage ich jetzt mal, Diagnostik zu machen. Im Gegenteil, da sollen Sie die Finger von lassen. Das ist das Gebiet der Ärzte. Wir machen auch Diagnostik, aber unter dem Aspekt der Arzneimittelwirksamkeit und Verträglichkeit kommen wir noch im Laufe des Studiums ausführlich darauf zu sprechen. Bei Krankheiten ist es die Domäne der Ärzte, aber man sollte natürlich Bescheid wissen, weil durchaus es sein kann und aus meiner Sicht sogar auch plausibel wäre, wenn ein Betroffener sozusagen sich nochmal bei einem Healthcare Professional, wie das so schön heißt, also bei einem Gesundheitsfachmann erkundigt. Und das sind natürlich Apothekerinnen und Apotheker. Deshalb sollte man hier wissen, wie die Wahrscheinlichkeiten aussehen, also bei einem dominanten Erbgang, wie die humangenetische Beratung so, dass wenn eine erkrankte Person Kinder möchte, also dies wäre ja eine erkrankte Person, weil sich das Mutantenallel hier im Phänotyp ausprägt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind ebenfalls krank wird? Ne? Dazu spalten wir diese Chromosomen auf. Das ist die Keimbahnkonstellation, die haploide Konstellation, nur ein Allel pro Eizelle oder Sperma. Die können dann kombiniert werden. Und Sie sehen, es gibt hier 50% Wahrscheinlichkeit, dass man erkrankt. Das ist eine riesige Wahrscheinlichkeit. Each side of the coin sozusagen. Also da kann man würfeln und dann hat man eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, ist man tatsächlich betroffen, wenn ein Elternteil hier erkrankt ist. Der nächste Erbgang ist der rezessive Erbgang. Rezessive Erbgang. Da kommt ein neues Symbol dazu, nämlich das sind hier so gelb-ocker gezeichnet die Träger, die natürlich nicht krank sind, weil sie heterozygot sind. Hier ist der Phänotyp oder der Genotyp nicht gleich dem Phänotyp, sondern hier gleicht das Wildtyp-Allel diesen mutanten Phänotyp aus. Die sind also gesund, diese Eltern hier, der Vater und der Mutter dieser Kinder hier. Und beide sind Träger. Beide sind Träger und sehen die Wahrscheinlichkeit, dass dies defekte Allel weitergegeben wird hier, besteht natürlich. Das wären dann Träger, Kinder, die ebenfalls Träger sind. Das wäre eine Tochter, die beide Allele in der Wildtyp-Konstellation hat. Und dies wäre ein kranker Sohn, der sozusagen vom Vater und von der Mutter das Mutantenallel geerbt hat und dann homozygot ist und dann natürlich krank wird. Nun, typisch für diesen Erbgang ist, dass heterozygote Personen gesund sind, aber Träger sind. Kranke Personen sind selten und kommen nicht in jeder Generation vor. Ja? Also es kann durchaus sein, dass man Träger ist und noch nie in der Familie ein Problem erlebt hat. Ich werde Ihnen nachher zeigen, wo ich Träger bin. Ich bin auch Träger einer heterozygoten Mutation. Und erstens bin ich gesund und zweitens ist mir auch nicht bekannt, dass irgendeiner in meiner Familie mal ein Problem gehabt hat. Ja? Zeige ich Ihnen gleich. Nun, eins der wichtigsten Krankheiten, eine der wichtigsten Krankheiten, monogenische Erkrankungen, sind alles monogenische Erkrankungen, das heißt Erkrankungen, die tatsächlich durch ein Gen verursacht werden, durch eine Mutation in einem Gen. Das sind nicht die großen Volkskrankheiten, das sind die seltenen Krankheiten, muss man sagen. Ja, ist die Mukoviszidose oder die zystische Fibrose. Mukoviszidose ist eine autosomal rezessiv vererbte Krankheit und kommt vor mit einer Frequenz von 1 zu 2500. Also wesentlich häufiger als beispielsweise Chorea Huntington. Und auch hier in meiner Vorlesung hatte ich schon Studenten, soviel ich weiß, diejenigen, die sich outet haben, zwei Stück bisher, die tatsächlich an Mukoviszidose erkrankt waren. Ist nicht so selten. Noch erstaunlicher ist, dass jeder 25. Träger ist. Jeder 25. ist Träger. Also würde man sagen, hier sitzen mindestens zwei Träger drin. Sind natürlich gesund, aber sind Träger. Es ist 4% der Bevölkerung. Das Gen, was hier betroffen ist, das ist das CFTR-Gen. Das sogenannte Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Gen. Das ist ein Transporter, ein Chloridtransporter, ein Ionentransporter, der in den meisten Fällen sogar da ist. Also das Gen ist eigentlich in Ordnung, wird auch übersetzt in Protein, aber aufgrund der Mutation kommt das Protein nicht dahin, wo es hingehört, nämlich in die Membran. Bleibt irgendwo stecken im endoplasmatischen Reticulum und ist dann natürlich so wie nicht da, ne? Obwohl das Gen eigentlich funktioniert, aber es hat eine Mutation. 1480 Aminosäuren, großes Protein ist es, wie gesagt ein Chloridtransporter. Hier gibt es unendlich viele Mutationen an ganz verschiedenen Stellen, 550 verschiedene Mutationen. Also wenn Sie das systematisch studieren wollten, wenn Sie hier eine systematische Diagnostik machen wollten, dann müssen Sie praktisch das Gen sequenzieren. Ja? Aber das ist nicht notwendig, weil unter den Kaukasiern, also hier in diesem Lebensraum weiße Europäer, sag ich mal, da dominiert eine Mutation und das ist die Delta F508-Mutation. Das heißt, an der Position 508, an der Aminosäureposition 508, fehlt eine Aminosäure. Das ist Phenylalanin. F steht Phenylalanin, für Phenylalanin. Diese Aminosäure fehlt hier, das heißt auf Genebene fehlen drei Basen, ein Triplet fehlt, ja, dass das Protein eigentlich sauber gemacht wird. Es kommt nicht zu einer Leserasterverschiebung, der Dreierraster der Codons bleibt erhalten, aber ein Codon fehlt und das führt zu einer solchen Verbiegung des Proteins, möchte ich mal sagen, dass es dann nicht mehr sauber an die Oberfläche kommt. Die Kinder, die hier betroffen sind, wie gesagt, das sind alles Kinder, muss man sagen, weil das ja Erbkrankheiten sind. Ja, für alle Erbkrankheiten gilt das. Ne, bei Huntington wird es nachher erst im Erwachsenenalter mit 40 relevant, aber werden alle krank geboren, selbstverständlich. Ist es so, dass das Leitsymptom ein Symptom der Lunge ist. Diese Kinder bekommen ausgesprochen schlecht Luft, weil durch diesen Transporterdefekt ein enorm zäher Schleim produziert wird. Und zwar nicht nur in der Lunge, sondern in vielen anderen Organen auch. Zum Beispiel auch im Pankreas, der Bauchspeicheldrüse, weshalb diese Kinder auch sehr schlecht Nahrung verwerten können, sehr dünn sind und immer wieder von Zeit zu Zeit auch künstlich ernährt werden müssen mit ganz bestimmter Nahrung, die sich eben sehr gut verdauen lässt. Das sind zum Beispiel mittelkettige Fettsäuren, nicht diese langen Teile, ja, die in so einer Speckschwarte drin sind, ja, sondern kürzere Fettsäuren, die viel besser verdaubar sind, damit die nicht zu stark abmagern. Schwere Krankheit, wirklich schwere Krankheit, muss man sagen, aber heute durchaus therapierbar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Krankheit behandeln kann, aber sehr, sehr aufwendig. Und das ist eins der Krankheiten, wo heute auch ganz aktuell sehr stark an einer Gentherapie geforscht wird. Denn Sie können sich vorstellen, hier ist ein Gendefekt. Wenn ich dieses Gen in Zellen einbringe, dann habe ich das Problem gelöst. Ne? Allerdings ist das natürlich in allen Zellen defekt, aber man braucht nicht zwingend für alle Zellen die diesen Defekt ausgleichen. Aber das ist noch stark experimentell, muss man sagen. Sie sehen hier, wie sich das ausprägt. Es gibt dieses hochviszöse Sekret, das nicht nur die Lungen belastet, ja, dass die Kinder schwer atmen können, die Sekret praktisch nicht abhusten können, dass dann ein Nährboden bildet für rezidivierende Infektionskrankheiten. Bakterien finden das ganz toll, ja. So einen klebrigen Schleim da. Ja. Die haben permanent Lungenentzündungen auch, kriegen sehr, sehr viel Antibiotika, auch prophylaktisch. Ja. Aber nicht nur die Lunge, sondern auch im Darm. Es kommt hier zu Darmverschluss, Verdauungsstörungen. Pankreas hatte ich schon gesagt, Verdauungsstörungen. Der Pankreas sezerniert nicht richtig, kann deshalb die Fette nicht emulgieren und so weiter. Es kommt zu Leberschäden durch einen sehr dickflüssigen Gallensaft. Und es kommt auch hier zur Infertilität bei den Jungs vor allen Dingen, weil diese Samenflüssigkeit ebenfalls extrem viskös ist und der Samen deshalb nicht ausschwärmen kann und sozusagen die Eizelle finden kann. Die Patientinnen und Patienten produzieren auch einen salzigen Schweiß und das ist vor allen Dingen dann ein Problem, wenn sowieso viel geschwitzt wird, beispielsweise bei Fieber oder bei Hitze. Da muss man darauf achten, dass es hier nicht zu einem Salzverlustsyndrom kommt, das natürlich auch dann extrem gefährlich sein kann. Nun, diese Kinder sind dann gut raus, sage ich mal, wenn sie verständnisvolle Eltern haben, ja, die dieses Problem verstehen und die sich Zeit nehmen, um mit den Kindern hier vor allen Dingen Gymnastik zu machen, Physiotherapie zu machen, um sozusagen den Schleim zu mobilisieren, vor allen Dingen in der Lunge diesen Schleim zu mobilisieren und ihn dann abhustbar zu machen. Sie inhalieren viel. Aber ganz wichtig ist eben auch diese Gymnastik. Und je früher man das macht und je regelmäßiger man das macht, umso länger ist die Lebenserwartung dieser Kinder. Wir waren mal bei 25 Jahren, das ist heute viel, viel länger, wenn man das richtig macht. Es gibt ja auch ein Medikament, ein sehr interessantes Medikament, ein gentechnisches Medikament, eine DNAse, also ein Enzym, das nicht gespritzt wird, sondern inhaliert wird, also mit einem Dosiererosol appliziert wird, ein sehr teures Medikament. Und die Ratio dahinter ist folgende, dass durch den Schleim verstärkt Infektionen auftreten, ja? Also Bakterien wandern hier ein. Diese Bakterien werden bekämpft von dem eigenen Immunsystem, aber auch von Antibiotika und gehen dann kaputt. Und wenn so ein Bakterium kaputt geht, dann geht es auf und entlässt sozusagen seine DNA. Ja, da liegt auf diesem Schleim zusätzlich in großen Mengen sowohl bakterielle DNA, aber auch DNA von Immunzellen, Zellen des Immunsystems, des eigenen Immunsystems, die sich sozusagen an diesen Bakterien totgefressen haben. Ja? Die geben auch die DNA frei. Und wenn Sie das mal machen, wenn Sie Blut nehmen, zentrifugieren das ab und geben ein bisschen Pril oder irgend sowas drauf, ein Puffer mit dem Detergens drin, dann sehen Sie, dass dann die Zellen aufgehen und die Lösung extrem viskös wird. Ja, so richtig rotzig, sage ich jetzt mal. Und das passiert eben hier auch. Und wenn Sie dann dieses Enzym inhalieren, dann wird die DNA klein geschnitten. Das ist eine DNase, ein unspezifisches DNA-abbauendes Enzym. Und dann wird sofort dieser Schleim sehr dünnflüssig und kann dann abgehustet werden. Also das ist eine ganz wichtige Methode. Leider ist das Medikament extrem teuer und das kriegen längst nicht alle, muss man sagen. Die nächste Krankheit, die ich noch kurz besprechen will, bevor ich dann jetzt hier Schluss machen muss, ist die Hämochromatose. Auch eine autosomal rezessiv vererbte Krankheit, kommt vor 1 zu 1000. Und hier ist jeder 8. bis 10. Träger, also häufiger als die Mukoviszidose. Das Problem ist, dass man hier zu viel Eisen akkumuliert. Und hier gibt es eine sehr einfache Methode der Therapie, und das ist der regelmäßige Aderlass. Ja, das sind mittelalterliche Therapien, die aber heute tatsächlich gemacht werden. Das ist eine sehr billige Therapie, muss man sagen. Ja, man schneidet ein bisschen auf und lässt mal einen halben Liter Blut raus und macht dann ein Pflaster drauf. Ja, und, also wie beim Blutspenden sozusagen. Aus dem Grund sind auch Männer deutlich stärker betroffen als Frauen, ja, weil die Frauen jeden Monat natürlicherweise bluten und da einiges an Blut verlieren und dieses Problem sozusagen biologisch lösen. Also obwohl sie eigentlich das gleiche Problem haben, aber da kommt es nicht zu diesen zu den pathologischen Problemen so stark wie bei Männern. Das ist wirklich häufig und hier zeige ich Ihnen ein Bild aus dem Report über mein Genom. Ich habe mein Genom sequenzieren lassen. Sie sehen hier Theo Dingermann, ja? Und ich bin tatsächlich hier heterozygot. Sie sehen das hier an einer Position hier. Es gibt zwei Positionen, die hier relevant sind. Da habe ich die Wildtyp-Konstellation, aber hier an dieser Position bin ich heterozygot. Auf dem einen Chromosom steht an der einen Stelle ein C, an der anderen Stelle ein G. Das führt zu einem Aminosäureaustausch an Position 63. Allerdings ist in dieser Konstellation bin ich komplett gesund, aber ich bin eben Träger dieser Mutation. Ja? Also daran sieht man, dass das nicht irgendwelche exotischen Sachen sind, die wir hier besprechen. Und dann vielleicht noch ganz zum Schluss schnell die Phenylketonurie. Autosomal rezessiv 1 zu 10.000, schwerste Erbkrankheit. Jedes Kind wird getestet. Das ist eine der ganz wenigen Erbkrankheiten, worauf gescreent wird. Das merken die Eltern fast gar nicht. Bei jedem Neugeborenen, wenn das rausgeholt wird, gewaschen ist, sozusagen auf der Station liegt, da kommt die Schwester und piekst den Kleinen sozusagen in den Ballen, hier in die Ferse hinein. Und nimmt mit so einem kleinen Papier, einem Löschpapier, diesen Bluttropfen auf und dann wird das eingeschickt und getestet. Weil die einzige Therapiemöglichkeit oder sagen wir mal die einzige Interventionsmöglichkeit darin besteht, dass hier eine ganz strenge Diät gehalten wird, die praktisch phenylalaninarm ist. Denn diesen Patienten fehlt dieses Enzym hier, Phenylalaninhydroxylase. Und das ist das Enzym hier, Phenylalanin und das kann zu Tyrosin hydroxyliert werden, oxidiert werden und dieses Enzym fehlt den Kindern und dadurch kommt es zu diesen schweren Ausfallserscheinungen. Die Gehirnentwicklung läuft nicht richtig und wenn das übersehen wird, was nicht passieren dürfte, weil das eine Screening-Sache ist, dann werden diese Kinder mental retardieren. Schwerst krank und können sich dann praktisch nicht mehr helfen. Gut, ich muss hier jetzt leider Schluss machen. Wir sehen uns in 14 Tagen, sprechen noch ein paar andere Erbkrankheiten. Das ist ein sehr interessantes Thema, auch ein bisschen quantitativ und haben dann diesen genetischen Block, denke ich mal, auch abgeschlossen. Dankeschön.